Aber natürlich bin ich der Meinung, dass der Fokus von Kirche viel stärker gehen müsste auf die, die noch nicht kommen. Ne? Und zu überlegen, wie könnten wir die von der Mitte unserer Botschaft begeistern? Also nicht nur, wie können wir zum Beispiel zum Dienstleister im sozialen Bereich werden, wobei das total wunderbar ist, die Caritas und so weiter, aber dadurch machen wir uns unfassbar leicht ersetzbar durch andere Anbieter, die das mindestens genauso gut machen. Das Kerngeschäft der Kirche ist halt tatsächlich doch das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums durch Taten und Worte, aber eben nicht nur durch Taten.
Herzlich willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der vierten Folge spreche ich mit Johannes Hartl. Johannes ist bekannt als Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Das Gespräch war ein bunter Strauß an Themen, die Johannes ausmachen und bewegen. Zum Beispiel, warum Schönheit und Exzellenz gerade für Christen wichtig sind, ob das Gebetshaus ein modernes Kloster ist, und was ungerecht daran ist, dass die Fremdbetreuung der eigenen Kinder staatlich gefördert wird. Viel Spaß bei der vierten Folge mit Johannes Hartl.
Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
Cool, schön.
Aufnahme läuft.
Dann fangen wir doch an.
Yes. Also vor mir sitzt Johannes Hartl und ich schaue ihn so an und frage mich so, du hattest mal lange Haare?
Ja, das ist schon lange her. Die waren auch mal braun. Die waren sogar mal grün und sogar mal blau.
So wie bei Rezo.
Nicht ganz so cool, nee.
Ja, okay, kommen wir.
Aber der Farbstil schon ähnlich, doch, ja.
Kommen wir zur richtigen Frage. Also, wie sich das natürlich gehört, ja, ich muss jetzt direkt mal mit einer Beichte anfangen. Also meine Vorbereitung. Habe ich zwei Bücher von dir gelesen, beim dritten bin ich noch dran und habe echt auch einige Predigen gehört, Podcasts mit dir gehört, Social Media Posts von dir gelesen und irgendwann kam ich aber an den Punkt, da habe ich resigniert.
Und du hast resigniert?
Ja, ich habe resigniert und habe gesagt, boah, wie kann man das alles schaffen? Das ist zu viel.
Also das ist das anzuhören oder
durchzulesen? Nein. Das, was du alles machst.
Okay.
Und ich habe mich dabei dann gefragt, okay, ich glaube, ich muss erstmal einen Schritt zurückgehen und erstmal rausfinden, wer bist du eigentlich, dass du das alles machst? Was treibt dich an? Warum steigst du morgens aus dem Bett? Welches Ziel hast du? Mhm. Nimm uns da mal mit rein.
Oh wow, große Frage. Ich bin ein Mensch, der in Tiefen von seinem Wesen gepackt ist von Schönheit, von dem Schönen und dem Wahren. Und für mich als gläubiger Mensch ist das Gott, ist es Jesus Christus, aber nicht in der Engführung im Sinne von, es muss alles drauf rauslaufen. Am Schluss geht es dann nur noch um was Frommes, sondern andersrum, aus dieser Erfahrung der Fülle, des Schönen und des Wahren heraus, hat sich mir schon als Teenager die Welt erschlossen. Wieso? Das gibt ja 1000 offene Türen, 1000 Farben, 1000 Möglichkeiten. Und deswegen bin ich immer wie so ein staunendes Kind, das überall dort, wo ich was Wahres, was Schönes und was Gutes finde, ich einen Duft wiedererkenne, der mich an Gott erinnert letztendlich. Und deswegen bin ich total neugierig und lese ganz viele Bücher und reise an viele Orte und gebe was von dieser Faszination dann weiter. Und dass Menschen fasziniert werden davon, das ist im Letzten meine Grundmotivation.
Wie würdest du die Frage beantworten, was dein Sein ist? Du sprichst sehr viel darum, dass es darum geht, im Sein zu sein, also bei sich. Und ich habe mich gefragt, als du darüber geschrieben hast, zu sagen, was ist dein Sein?
Ja, mein Sein ist das freie Geschenk einer Liebe, die bedingungslos Ja sagt zu mir. Das ist mein Sein. Also es ist ein Empfangenhaben von einer unglaublich unvorstellbaren Daseinsberechtigung. Und Daseinsberechtigung hat was mit Liebe zu tun. Liebe sagt, du darfst sein.
Also gelingt es dir, in diesem Zustand heute zu ruhen? Also das ist ja das, was du sagst, Mensch, das ist so wichtig, dass wir in diesem Zustand auch ruhen. Und doch bei all dem, was du tust, stelle ich mir das super herausfordernd vor.
Ja, es ist halt nichts, was man tut, sondern es ist was mit dem Sein zu tun hat. Und immer wenn ich mich im Tun und im Denken verliere, muss ich zurückkommen an den Ort, wo ich nur bin. Und da gibt es Dinge, die mir helfen. Im Letzten ist es das, was in meiner Definition Gebet ist. Ganz viele fromme Menschen verstehen unter Gebet alles Mögliche, was mit Tun und Denken zu tun hat. Für mich hat Gebet fundamental zu tun mit Johannes 15, zu bleiben, also nicht wegzulaufen, erstmal da zu sein. Also konkret, mir hilft es, alles auszuschalten, das Handy auszuschalten, in die Stille zu gehen, in den Wald zu gehen, nicht zu denken, nicht zu tun, sondern nur da zu sein. Und diese innere Haltung verliert man schnell wieder und deswegen braucht man Zeiten der Stille, um dort wieder zurückzukommen.
Bevor wir jetzt zu abstrakt werden zu dir als Person, du hast über dich geschrieben, du kannst durchaus auch mal gereizt, getrieben, traurig und einsam sein. Was bringt dich so richtig auf die Palme?
Leider zu viel. Mich bringt vieles auf die Palme, was ich gesellschaftlich so sehe. Also Dummheit bringt mich schon auf die Palme, Beschränktheit, Borniertheit. Auch die Enge von vielen religiösen Menschen bringt mich oft auf die Palme. Und akustisch unangenehme Signale.
Oha.
Also Lärm und Volksmusik finde ich auch ganz schlimm.
Lärm und Volksmusik. Also.
Nee, also das und ist überflüssig.
Ja. Okay. Auf deiner Webseite und auch in den meisten sozialen Netzwerken bezeichnest du dich als Philosoph des gelingenden Lebens. Warum Philosoph und warum gelingenden?
Ja, das sind tolle Fragen. Zum einen, ich habe ja mehrere Fächer studiert und habe promoviert im Grenzbereich von Linguistik, Philosophie und Theologie. Und der Doktor ist aber Dr. Theol, aber, also theologisch. Aber ich beschäftige mich gar nicht so viel mit theologischen Fragen, also jetzt mit, keine Ahnung, die Entstehungsgeschichte des Lukas-Evangeliums oder, weiß ich nicht, der Gemeindebegriff bei Luther. Das wären klassisch theologische Themen und da habe ich ganz wenig geforscht. Sondern mein Zielfokus ist immer, wie geschieht Leben? Also auch schon in meinem Studium, überhaupt wie geschieht Denken? Was macht ein Weltbild aus? Und mich begeistert darin Psychologie auch sehr, sehr stark. Das heißt, für mich wird Philosophie oder auch Glaubenslehre dann relevant, wenn es um die Frage geht, ja, in welcher Hinsicht hilft es denn, dass mein Leben gelingt oder unser Leben als Gesellschaft gelingt? Und daher dieser Titel Philosoph des gelingenden Lebens.
Ich würde trotzdem nochmal nachfragen wollen beim Gelingenden. Also man würde ja wahrscheinlich heute vermuten, Philosoph des erfolgreichen Lebens.
Ja. Erfolg ist was man selber schafft. Gelingen ist ein transitives und intransitives Verb zugleich. Man kann auch sagen, etwas ist mir gelungen. Ja? Also etwas kann gelingen, ja, aber es kann mir auch etwas gelingen. Und nicht alles haben wir in der Hand. Vieles bleibt unverfügbar. Und deswegen mag ich das Wort Erfolg in dem Zusammenhang nicht so genau. Ein erfolgreiches Leben kann ein zutiefst misslungenes sein.
Ich lasse das mal so stehen, damit das auch für sich wirken kann. Finde ich schön. Also nochmal konkret zu deiner Selbstbeschreibung. Beim Business-Netzwerk LinkedIn beschreibst du dich zentral mit den Worten Speaker, Gründer und Christ. Bei Twitter ist das Christ dem Titel Autor gewichen. Sowas wie Vater oder Ehemann kommt da jetzt gar nicht vor. Jetzt ist meine Frage, ist das dann eher diesem Business-Fokus der Netzwerke geschuldet? Oder, also ich finde es super spannend zu sagen, wie beschreibt man sich selbst mit drei Attributen?
Yeah.
Und du hast jetzt diese drei ausgewählt.
Ja, ich nutze Social Media nicht so sehr, oder ich versuche es nicht so sehr zu nutzen zur Darstellung meiner Privatperson, sondern einer Botschaft, in die ich als Privatperson auch gestellt bin. Das heißt, da komme ich dann schon auch als Privatmensch vor, aber ich schreibe fast nie was über meine privaten Verhältnisse, über meine Kinder oder meine Frau, außer in den Büchern. Und dann ist es eine Außenansicht. Dann überlege ich mir, okay, warum sollte jemand mir auf Twitter folgen oder auf LinkedIn? Ja, vielleicht, weil er auf der Suche ist nach jemand, der über Philosophie des gelingenden Lebens nachdenkt, dass er solche Fragen hat oder weil ihn das interessiert, wenn jemand, weiß ich nicht, Bücher schreibt und nachdenkt.
Mhm. Die letzte Frage zu diesen Schlagwortattributen und zwar diesmal von Wikipedia dir verliehen. Also dort wirst du beschrieben als Philosoph, katholischer Theologe, Buchautor, Referent, Komponist und Gründer eines Gebetshauses in Augsburg. Und wir erfahren, dass du Dozent an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz bist. Das ist eine ganze Menge. Welcher dieser Bezeichnungen wärst du am ehesten bereit zu streichen, wenn du eines streichen müsstest?
So sehr ich die Hochschule liebe, jetzt der Dozent, ne? weil ich im universitären akademischen Umfeld nicht so viel mache und mein Herz mehr dafür ist, normale Menschen zu erreichen und nicht nur jetzt nicht nur Studenten. Das wäre ich am ehesten bereit, wobei ich das auch liebe.
Mhm. Ja. Wie sieht, also wenn wir wieder auf diese Ursprungsfrage zurückkommen mit meiner Beichte, dass ich sage, wie kann man das alles schaffen? Also wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
Ja, das sieht total ungewöhnlich aus. Also in normalen Jahren, wenn ich gerade Corona ist, reise ich sehr viel, bis zu 100 Tage im Jahr. Das heißt, da spreche ich jetzt nur über die verbleibenden 260 Tage. Jetzt dieses Jahr sind es viel, viel mehr Tage, die so ablaufen. Ich stehe morgens auf, Zeit mit meiner Familie, beziehungsweise
mit Kindern. Morgens heißt wie viel Uhr ungefähr?
Etwa also nicht ultra früh, vielleicht um 7 oder so, Viertel nach 7. Und dann hat meine Frau ihre Zeit mit Gott für sich alleine und in der Zeit bin ich für die Kinder zuständig, wobei sich die kommen jetzt in ein Alter, wo sie morgen schon sehr selbstständig sind. Das heißt, ich frühstücke dann und gehe um 8 Uhr etwa ins Gebetshaus und nehme dort an der Laudes teil. Das ist so ein Morgengebet, ein kleines, und bei uns in der Kapelle. Und ich verbringe jeden Tag zwischen 2 und eher 4 Stunden für mich alleine mit Gott. Das ist eine surreal große Zeit. Aber meine ganzen Vormittage haben keine Termine. Das heißt, es ist Zeit, wo ich in der Stille bin, wo ich schweige, wo ich höre, wo ich bete und wo ich nichts arbeite. Und das ist für mich gleichzeitig die Zeit, wo alle Produktivität raus erwächst. Also das war die Antwort auf deine Frage,
ja.
Wie schaffe ich all das? Das schaffe ich durch 4 Stunden Stille und Gebet pro Tag. Also nicht umsonst, du hast keinen Termin für dieses Interview am Vormittag bekommen. Wahrscheinlich hat meine Assistentin nur nachmittags vorgeschlagen.
Ganz genau.
So. Ja. Und dann jetzt, ich komme gerade aus einem Meeting. Wir haben ein Meeting über Social Media und Marketingstrategie gerade gehabt. Und ich habe nachher noch ein Gespräch mit unserem Geschäftsführer. Also Team-Meetings und in Zeiten dazwischen habe ich auch Vorbereitungszeiten, wo ich ein Buch lese, wo ich in einem Vortrag arbeite. Ich gehe um 17 Uhr nach Hause, trinke Tee mit meiner Frau. Das ist jeden Tag unser ganz wichtiges Date, eine Stunde. Und danach koche ich. Also ich koche meistens bei uns in der Familie abends, weil ich das irgendwie ganz gerne mache. Und dann sind wir als Familie zusammen. Und dann ist klassischerweise noch, ja, mit einem Kind noch ein bisschen Englisch zu machen. Oder machen wir Sport zusammen mit den Kids. Manchmal gehe ich auch alleine dann noch joggen. Und dann so ab 9, wenn die Kinder im Bett sind, habe ich noch so eine gute Stunde Zeit mit meiner Frau. Wir haben ziemlich geringen Medienkonsum. Also meistens sitzen wir einfach im Sofa und reden. Und dann gehe ich so um 10:30 ins Bett. Also dann relativ bürgerlicher Ablauf.
Hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, ja.
Ja, ich arbeite auch nicht wahnsinnig viel. Es ist nur so, die Themen, über die ich nachdenke, über die denke ich natürlich immer nach. Also das ist nichts, was sich unterteilen lässt. Und ich lese in der Freizeit auch viel. Ich lese überhaupt viel. Und das sind immer Bücher, die mich dann auch innerlich beschäftigen. Also das ist mir ein ganz großes Anliegen, viel zu lesen und zu lernen noch.
Kannst du noch mal so ein bisschen uns verraten, diese stille Zeit, diese bis zu 4 Stunden am Tag, was genau machst, also vielleicht auch exemplarisch mal den heutigen Morgen, falls du es heute geschafft hast, was hast du da gemacht?
Also ich werde nicht alle Details erzählen, weil das für mich sehr intim ist. Also ich habe ja erstmal das Privileg, in einem Gebetshaus hier zu wohnen. Alle unsere Leute beten 4 Stunden am Tag. Aber das Normale ist in einem Gebetsraum oben. Und das sind auch Gäste und das Musik, das laut. Das ist für mich, ich habe das 10 Jahre lang gemacht. Und jetzt ist eher eine Zeit, wo ich diese Zeit für mich wieder alleine nehme. Ich habe heute Morgen damit begonnen, dass ich etwa eine Stunde im Wald spazieren gegangen bin. Und ich höre da keine Musik. Ich denke auch nicht aktiv nach, sondern ich gehe sehr, sehr, sehr langsam. Und ich bin einfach in dieser Situation da. Ich nehme wahr, ich höre und ich bin.
Das Sein.
Ja, letztendlich schon, genau. Mhm. Dann bin ich zurück in mein Büro und habe dort betend ein Kapitel Bibel gelesen. Das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Also nicht ein schnelles Durchlesen oder so, sondern so ein inneres Verkosten. Und ich war dort dann, ich habe auch so einen kleinen Knieschemel, auf den setze ich mich dann hin. Ich praktiziere auch das, was man kontemplatives Gebet nennt. Das ist eine ganz, ganz ruhige, stille Form des Betens, wo man einfach in Gottes Gegenwart verweilt, ohne viel zu tun. Das habe ich mir dann noch Zeit genommen. Und dann ist mir ein Gedanke gekommen, den habe ich aufgeschrieben. Also es ist immer auch eine Versuchung für mich, aber oft ist das auch die Zeit, wo ich einfach kreative Einfälle habe. Das heißt, ich habe aufgeschrieben und habe dann aber so noch einige Zeit weiter in Stille verbracht, etwa bis um 12.
Vielen Dank für die Einblicke.
Genau, ich habe heute aber später begonnen, weil ich gestern spät ins Bett gegangen bin. Ich bin das Wochenende verreist gewesen in Zürich, sodass ich heute erst etwa um 9 angefangen habe.
Genau. Ist sehr genau, sehr präzise, danke. In deinem Buch In meinem Herzen Feuer, da sprichst du von einer starken Sehnsucht, die du zu Beginn deines Glaubens hattest. Hast du diese Sehnsucht heute immer noch?
Ja, das ist meine treibende Grundsehnsucht.
Würde man jetzt nicht irgendwie meinen können, dass als Christ diese Sehnsucht weggeht und irgendwie wir dann erfüllt sind und diese Sehnsucht nicht mehr haben? Oder ist das eine ganz andere Sehnsucht? Was ist das?
Liebe ist ein Wasser, das durstiger macht, je gestillter wird. Das trifft auf alles Schöne, Gute, Wahre auch zu. Jemand, der viel weiß, sagt nicht, jetzt habe ich 3 Bücher gelesen, so, er will mehr wissen. Jemand, der was Gutes erlebt hat oder was Gutes tut, will noch mehr Gutes tun, wer was Schönes erlebt hat auch. Und Gott ist ja unendlich. Das heißt, es gibt, wir werden auch in der Ewigkeit immer noch mehr von ihm erkennen und erfahren. Und ich bin getroffen worden, das ist kein Verdienst. Ich war nicht mal auf einer spirituellen Suche. Ich habe nichts dafür gemacht. Ich bin getroffen worden mit einem Blitz von Gott, der mein Leben komplett umgeworfen hat, als ich Teenager war. Und er hat mich zurückgelassen mit dem Wunsch, mehr davon zu verkosten. Und das ist über die Jahre hinweg stärker geworden, immer stärker geworden, auch wenn es Ebbe und Flut gibt. Und das ist aber nach wie vor meine treibende Sehnsucht. Ja.
Okay. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen auch über Themenfeld Politik, Gesellschaft, Digitales sprechen wollen und komme gerne dann wieder nochmal zurück zu dir als Person. Das ist aber auch alles mit dir verknüpft. Also dir wird immer wieder die Frage auch gestellt, Gebet im Gebetshaus Augsburg, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen, hat das überhaupt was gebracht? Hat das auch in der Stadt Augsburg überhaupt was verändert? Ja? Ich kann gut verstehen, dass man jetzt auf die Stadt Augsburg das auch nicht so konkret sagen kann. Vielleicht doch, aber wie würdest du sagen, hat sich die Stadt verändert in den letzten Jahren?
Also die Stadt hat sich in vielerlei Hinsicht verändert. Ich bin aber, ich will 2 Sachen vorher sagen. Erstens, ich glaube definitiv, dass Gebete erhört werden und dass Gebet einen Unterschied macht. Zweitens, ich glaube aber nicht, dass es sich so leicht messen lässt, weil es basiert immer auf der kontrafaktischen Annahme, was wäre denn, wenn wir nicht gebetet hätten. Und man kann es nie beantworten. Und außerdem gehe ich davon aus, dass in Augsburg viele Menschen beten, nicht nur wir. Und deswegen, das heißt, sowas wie ich habe gebetet und es hat sich was verändert, das kann eine Bestätigung sein, aber nur für den Einzelnen. So dass man sagt, für mich persönlich, und wenn ich auf mein Leben blicke, würde ich sagen, definitiv für mich persönlich gibt es Situationen, wo ich erlebt habe, dass sich Situationen verändert haben, nachdem wir gebetet haben oder ich gebetet habe, dass ich nicht zweifeln kann, dass Wunder passieren. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Wunder passieren. Aber Wunder sind halt Wunder, weil sie nicht in die normalen Kategorien passen und deswegen auch nicht in die normale Kategorie einer Beweisführung. Ich habe A getan und B ist rausgekommen. Also das bisschen jetzt vorneweg. Ja. In Augsburg hat sich aber trotzdem einiges verändert. Augsburg wird oft, ich kenne ja auch Stadtpolitiker und so, wird oft wahrgenommen als eine Stadt, wirklich in der viel, viel Gutes passiert. Zum Beispiel das Klima der Geschwisterlichkeit und der Einheit unter den christlichen Kirchen ist sehr, sehr hoch. Es gibt da ganz viel Zusammenarbeit. Wir haben auch eine sehr positive Entwicklung im Bereich Kriminalität. Also wir hatten etliche Statistiken schon, wo einfach sonst im ganzen Raum die Kriminalitätsrate eher stieg, ist Augsburg eher runtergegangen. Und das, obwohl rein vom sozialen Gefüge und auch vom Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und so klassischen sozialen Indikatoren Augsburg jetzt eher untypisch ist für Süddeutschland. Also wir haben eher da eine hohe Quote, die oft ja positiv korreliert mit höherer Kriminalität und so. Also wir haben irgendwie ganz viele positive Entwicklungen, außer der FCA, der könnte noch ein bisschen besser spielen, finde ich. Aber es lässt sich nicht 1:1 messen, das möchte ich ganz deutlich sagen.
Besonders in Erinnerung ist mir das Jahr 2013, also kein Straßenstrich mehr, fast keine Abtreibungen, die durchgeführt wurden, wenn ich es richtig verstanden habe, und auch kürzere Öffnungszeiten für Spielcasinos.
Ja, also genau, das war erstmal, an Augsburg gab es ein ganz spektakuläres Vorgehen gegen das Thema Straßenprostitution. Und das andere ist es tatsächlich, diese Entwicklung hat auch gestimmt, dass in Augsburg keine Abtreibungen durchgeführt werden. Ja, das ist auch tatsächlich bis heute noch so.
Das ist bis heute noch so, ja. Wow. In politischen Themen hast du oft eine sehr klare Meinung und wirkst auf mich zumindest gut informiert. Welche Medien konsumierst du zwecks politischer Meinungsbildung?
Ich suche es mir ein bisschen selber zusammen. Ich bin viel auf Twitter. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass man ungefiltert alles bekommt und deswegen oft auch einseitig und verzerrt. Der Vorteil ist, dass man alles ungefiltert bekommt. So. Ich lese nicht die eine Zeitung, mit einer Ausnahme, die relativ unbekannte kleine Tagespost, für die ich auch schreibe, das eine tendenziell konservative katholische Zeitung ist, die aber oft eine sehr gute Berichterstattung in manchen Bereichen hat. Es gibt nicht die eine Zeitung, die ich lese. Ja, nein.
Wie viel Zeit ungefähr verbringst du täglich mit diesen Medien?
Mit Social Media insgesamt? Pass auf,
also ich würde erstmal sagen Medien, also die du meinetwegen kannst du durch Social Media entdecken, aber wirklich das Lesen von Nachrichten oder das Schauen oder Hören von journalistischen Nachrichten.
Also erstmal, ich hatte die letzten 20 Jahre keinen Fernseher und schaue mir so Videosachen eigentlich nicht an. Ich würde sagen, eine halbe Stunde.
Mhm. Und wenn du Social Media mit dazu nimmst?
Ja, also da ist Social Media schon mit dabei im Sinne von, dass ich, also jetzt speziell Twitter, da folge ich auch vielen Nachrichtenleuten oder Journalisten oder einfach interessanten Denkern eine halbe Stunde. Und Social Media ist fast immer was, wo ich selber Inhalte generiere. Das ist hauptsächlich Instagram und Facebook und YouTube, aber auch Twitter. Und das Generieren von Inhalten und das Administrieren von dem ist dann auch etwa nochmal eine halbe Stunde, vielleicht eher sogar 45 Minuten.
Das ist doch noch überschaubar, finde ich. Also dein Output wirkt größer, glaube ich, als es dann vielleicht tatsächlich von der Zeit einnimmt.
Ja, ich muss mich da auch, ich muss mich da schon kontrollieren, weil ich merke, dass, also ich sehe Digitalisierung kritisch. Ich nutze sie, aber sehe sie auch kritisch.
Mhm. Was wäre so im Kern, was du kritisch siehst?
Im Kern sehe ich, dass es ein oberflächliches, schnelles Denken fördert und tiefe Informationsverarbeitung und Verinnerlichung behindert und deswegen an einem wesentlichen Fundament unseres Lebens sägt.
Mhm.
Also ich sehe es sogar mega kritisch, aber es ist unsere Zeit, deswegen müssen wir es nutzen. Mhm. Aber ich bin sehr skeptisch. Ich ermutige Leute zum Beispiel ständig wirklich Bücher zu lesen, also analoge Bücher, also und auch ältere Bücher. Also wir leben sehr, sehr stark im Moment. Ne? Und das ist eine Beschleunigung, die uns in vielen Lebensbereichen gar nicht gut tut. Und deswegen einfach mal ein Buch zu lesen, das schon 50 Jahre alt ist, überhaupt ein Buch zu lesen, drüber nachzudenken und auch mal Medien zu fasten, das ist nicht nur nett, sondern das werden Schlüsselqualifikationen für kreative Menschen der Zukunft sein.
Gleichzeitig hast du natürlich eine starke Social-Media-Präsenz, auch, sage ich mal, in den Abonnements und Follower-Zahlen. Alleine letzte Woche ein Beitrag von dir über 300 Mal geteilt auf Facebook, fand ich krass, also zum Thema Nähe in Bezug auf Erziehung von Eltern und ihren Kindern, wo du anscheinend auch einen Nerv getroffen hast. Und wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel fast 26.000 Abonnenten allein auf Facebook im Vergleich zum Beispiel zu IDEA, 22.000 Abonnenten. Wow, wenn man jetzt denkt, okay, schön und gut. Interessant finde ich auch zum Beispiel Instagram, hast du knapp 28.000 und hast damit mehr als zum Beispiel Jana Highholder, die ja eigentlich prädestiniert ist für dieses Zeitalter und für Insta. Bedeutet dir das was oder ist dir das völlig egal?
Das bedeutet mir deswegen schon was, weil es ja reale Menschen sind, die mir ihr Vertrauen schenken. Deswegen versuche ich auch gut damit umzugehen. Ich bin übrigens mit Jana Highholder befreundet. Mein persönlicher Sieg ist ja eher, dass ich jetzt mehr Follower auf Instagram habe als die Oprahs, wobei ich die auch ganz toll finde. Es ist halt eine Form, auch die jüngere Generation zu erreichen, wobei objektiv das immer noch sehr, sehr wenig ist im Vergleich zu wirklichen großen Influencern. Es zeigt jetzt mal eher, dass wir gläubige Menschen da einfach noch nicht so viel in die Richtung gewirkt haben. Also es bedeutet mir schon was, weil ich ja Interesse habe, meine Inhalte auf eine Art und Weise zu platzieren, dass sie halt verstanden werden. Es geht nicht um ein Anbieten, aber wem bringt eine Botschaft, die niemand hört, wenn es einem wirklich um die Menschen geht.
Also was dieses Social Media definitiv ja auch mit sich bringt, mit so einer Reichweite und gerade bei dir, der du sehr klare Standpunkte vertrittst, ist, dass du ja nicht nur Fans hast, sondern auch Kritiker. Zum Teil aus evangelikalen Kreisen, jetzt zum Beispiel für den ökumenischen Ansatz oder so, die dich dafür kritisieren. Zum Teil aber auch kritische Stimmen aus der katholischen Kirche selbst. Zumindest nehme ich das so wahr. Du selbst sagst immer wieder, dass wir Menschenfurcht keinen Raum geben sollen. Aber wie gehst du jetzt mit dieser Kritik um? Ignorierst du das oder gehst du vereinzelt drauf ein? Tut dir das weh oder perlt das komplett an dir ab?
Also ich denke, zu sagen, ich habe keine Menschenfurcht und alles perlt an mir ab, das wäre sogar eine ganz gefährliche Haltung. Denn das hieße ja, ich bin immun gegen Feedback. Also das kann es nicht sein. Also das mit Menschenfurcht, das ist subtiler. Man muss sehr genau sich selber prüfen, wo wird man abgestumpft gegen berechtigte Anfragen und wo lässt man sich aber dann vom Publikum sozusagen manipulieren. Und ich kenne diese Versuchung persönlich halt leider sehr, sehr gut. Und mein Ansatz ist, jeder, der seinen Mund aufmacht, bekommt auch negatives Feedback. Wenn man das nicht aushält, dann darf man den Mund nicht aufmachen. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich versuche vom Ansatz her damit umzugehen, erstmal zu hören, was könnte wahr sein dran? Also erstmal zu unterstellen, dass da ein berechtigtes Anliegen drin ist. Dann ein bisschen Zeit abzuwarten, also nicht aus dem Affekt sofort zurückzuantworten und dann zu überlegen, okay, an welcher Stelle möchte ich erwidern? Weil wenn jemand eine Frage stellt und ich antworte auf die Frage, hat der mich jetzt schon geprägt, in welche Richtung ich argumentiere? Und jetzt zum Beispiel ganz vieles, was in der Ökumene-Debatte ist, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, wie kannst du denn noch immer Katholik sein, wenn du doch ein gläubiger Mensch bist? Das ist eine Diskussion, auf die ich keine Lust habe, weil dann müsste ich mich auf ein Terrain begeben, zu argumentieren, ob jetzt Katholizismus oder Protestantismus was für oder widerspricht. Und das ist nicht mein Spielfeld. Das ist ein Thema, das ich zwar interessant finde, aber ich fühle da keine Passion, auch keine Beauftragung. Wenn mich da privat jemand fragt, wo wir am Sonntag in Gottesdienst gehen mit meiner Familie, kann ich drüber sprechen. Aber das ist so. Und so ähnlich geht es ja mit anderen Bereichen auch. Auch manche der politischen Themen fragen würde, ja, was denkst du zu dieser oder jener Partei? Und so. Ja, ich habe eine Meinung zu vielem, aber ich muss nicht zwingend meine Privatmeinung zum Gegenstand meiner öffentlichen Verkündigung oder öffentlichen Botschaft machen. Und deswegen manchmal, um die Frage ausführlich zu beantworten, manchmal muss man einen Diskurs dann auch vermeiden oder abbrechen, zu sagen, da gehe ich jetzt einfach nicht vertieft rein, weil ich mich da nicht zuständig fühle.
Danke. Auf Twitter hast du dich auch zum starken Mitgliederverlust von der evangelischen und katholischen Kirche geäußert und hast gesagt, erschütternde Zahlen, derzeitige Strategie beider Kirchen scheint jedenfalls nicht zu greifen. Wie sieht deine Strategie aus?
Also ich habe natürlich persönlich eine Strategie, aber ich maß mir kein bisschen an, den Großkirchen als Ganzes sagen zu können. Also es sind ja so mega komplexe Fragen. Ich kenne auch viele Bischöfe persönlich und Bischöfinnen und weiß, wie komplex es ist. Ne? Mhm. Mir ging es in dem Tweet ein bisschen gegen eine Lesart in der katholischen Richtung, die sagen würden, wenn wir eher uns dem Kurs der evangelischen Kirche annähern würden, also ein bisschen ein paar von unseren alten Gebräuchen über Bord werfen würden, dann würde es uns besser gehen. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Ich bin aber auch kein Konservativer eigentlich. Ne? Also im Sinne von zu sagen, wir halten jetzt einfach aufrecht, wie es war. Nee, das ist es ganz offensichtlich auch nicht. Ich habe mitgeschrieben an einem Buch vor ein paar Jahren, das ist Mission Manifest, wo wir 10 Vorschläge oder 10 Thesen in den Raum gestellt haben, wie es für Großkirchen, das war speziell für die katholische, aber wie es für Großkirchen weitergehen kann und sollte. Und das, also das ist jetzt ein Gemeinplatz, das ist total simpel, aber natürlich bin ich der Meinung, dass der Fokus von Kirche viel stärker gehen müsste auf die, die noch nicht kommen. Ne? Und zu überlegen, wie könnten wir die von der Mitte unserer Botschaft begeistern? Also nicht nur, wie können wir zum Beispiel zum Dienstleister im sozialen Bereich werden, wobei das total wunderbar ist, die Caritas und so weiter, aber dadurch machen wir uns unfassbar leicht ersetzbar durch andere Anbieter, die das mindestens genauso gut machen. Das Kerngeschäft der Kirche ist halt tatsächlich doch das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums durch Taten und Worte, aber eben nicht nur durch Taten. So. Und hier neuen Mut zu wecken, zu sagen, nee, wir haben eine Botschaft, sogar eine unfassbar gute, lass uns nach Wegen suchen, dass Menschen, die noch nicht kommen, davon effektiv erreicht werden. Ich habe die Intuition, wenn das nicht die Hauptfrage ist, dann sind alle anderen Fragen zu spät. Und da haben die beiden Großkirchen, empfinde ich, noch nicht die Strategie gefunden. Vielleicht gibt es auch nicht die Strategie, aber ich persönlich würde mir wünschen, dass zumindest die Frage als Kernfrage verstanden würde.
Interessant, wie du die Caritas mit aufgegriffen hast. Ja. Das war ja eine der Kritiken auch, die an Mission Manifest geäußert wurde.
Ja, das war auch ein bisschen Absicht.
Mhm. Das habe ich gemerkt.
Ne? Weil wir wussten genau, dass dieser Einwand kommen wird. Und ja, selbstverständlich bin ich der Überzeugung, dass erstens auch karitative Nächstenliebe einen verkündigenden missionarischen Charakter haben kann. Und selbstverständlich glaube ich, dass eine Verkündigung des Evangeliums wertlos und hohl ist, wenn ich nicht den anderen und den Ärmsten in seiner Not mit im Blick habt. Das ist absolut klar. Der Punkt ist aber, das ist nicht das Problem der beiden Kirchen in Deutschland. Die beiden Kirchen in Deutschland sind unfassbar, und es ist wunderbar, sind unfassbar spendenbereit, sind unfassbar stark auf den Nächsten ausgerichtet, und wir sagen, und trotzdem laufen ihnen die Leute den Schaden davon. Also es kann nicht daran liegen, dass wenn man Leute auf der Straße fragen würde, glauben sie, dass die katholische oder die evangelische Kirche was für die Armen tut? Ich glaube, die meisten Leute würden sagen, ja, die tun schon was für die Armen. Und wenn nicht, könnte man sich einfach informieren. Es ist unfassbar, was sie tun. Wenn man fragen würde, uns selber, sind sie schon ausgetreten? Würden sie sagen, ja, ich bin schon ausgetreten. Also das ist nicht das Problem, dass die Leute sagen, die Kirchen sind nicht sozial. Es gibt einen anderen Grund, warum die Leute austreten. Das ist ja viel komplexer. Aber ich denke, die Antwort kann nicht einfach nur sein, genau, wir müssen das Soziale stärken, sondern wir müssen den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit im Blick nehmen. Und zu der Ganzheitlichkeit gehören eben auch, und zwar ganz vorne mit dabei, die existenziellen Fragen, die Sinnfragen, letztendlich auch die religiösen Fragen des Menschen. Und da ist die Kirche oft sprachunfähig geworden. Man weiß gar nicht mehr genau, was ist denn die Botschaft? Also das ist ein bisschen wie der Kommunikationsforscher Erik Flügge so schön gesagt hat. Also, er nennt es der Jargon der Betroffenheit oder es hat so ein Spiegel-Bestseller geschrieben, die Kirche verreckt an ihrer Sprache. So, dass man sagt, ja, es ist irgendwo zwischen sei ein guter Mensch und sei freundlich. So, was genau ist die Kernbotschaft? Und da sehe ich ein großes Manko. Mhm. An dieser Klarheit in der Mitte letztendlich.
Also eigentlich, das sind jetzt ja wieder zwei verschiedene Felder. Ne? Also die Kernbotschaft ist, finde ich, nochmal was anderes, als was du eingangs gesagt hattest, dieses Rausgehen zu denen, die noch nicht erreicht werden.
Genau, aber das eine gehört mit dem anderen zusammen.
Ja, voll. Aber ich meine, das sind jetzt natürlich zwei große Felder, die...
Ich würde auch sagen. Ja. Und ich müsste mich präzisieren, die Kirche geht schon sehr, sehr, sehr viel raus. Sie ist ja wirklich präsent an Brennpunkten, also wie keine andere Institution. Aber die Leidenschaft und auch die Fokussiertheit zu sagen, und dann wollen wir aber nicht schweigen vom Grund unserer Hoffnung, sondern selbstverständlich wollen wir Menschen auch mitnehmen zu diesem Gott. Wie Johannes Paul II. Bei seinem Deutschlandbesuch 96 mal über dieses Thema gesagt hat, ich glaube sogar im Berlin-Stadion, zu sagen, wer den Menschen nicht auch Gott mitbringt, bringt zu wenig. Es genügt eben nicht nur, den Menschen zum Beispiel materiell zu helfen, ist ja ein Gemeinplatz, ist ja völlig klar. Der Mensch hat eben emotionale Bedürfnisse, aber eben auch spirituelle. Menschen haben Sinnfragen. Und gerade da wäre eigentlich das Kerngeschäft der Kirche, weil ich unterstelle mal, dass auch ein Nichtchrist ein überaus liebenswürdiger Mensch sein kann, der Menschen leidenschaftlich liebt und ihnen hilft. Das ist ja de facto auch der Fall, zum Glück auch. Umso dankbarer dürfen wir als Christen sein, dass wir eine Botschaft haben, die sich nicht bei der menschlichen Caritas alleine also da nicht aufhört.
Ich habe ein Spiel mitgebracht.
Ein Spiel.
A, B oder weiter, kennst du?
Nein, aber es hört sich sehr einfach an.
Es ist sehr einfach. komplexe Spiele eignen sich, glaube ich, für einen Podcast auch nicht so gut. A, B oder weiter. Ich habe 37 Fragen, die kriegen wir in 2-3 Minuten durch.
Okay.
Ich sage dir sowas wie Eis oder Schokolade. Mhm. Und du entscheidest dich für eins der beiden Begriffe oder sagst weiter.
Ja, gut.
Viermal kannst du weiter sagen.
Ah, okay.
Gut, passt. Sonst haben wir am Ende so einen ständig weiter. Mhm. Und du darfst gerne einfach aus dem Bauch raus, zack, und dann sind wir ganz schnell durch.
Passt.
Cool. Kurz vorab, einige der Wortpaare habe ich vom Alles gesagt Podcast mir geborgt. Okay. Von dem her vielen Dank an der Stelle, die Kollegen. Snooze oder aufstehen?
Snooze.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Achtsamkeit.
Helm oder kein Helm?
Kein Helm.
Alt oder neu?
Alt.
Urlaub oder arbeiten?
Urlaub.
Faulenzen oder schaffen?
Schaffen.
Berge oder Meer?
Meer.
Fliegen können oder unsichtbar machen?
Fliegen können.
An oder aus?
An.
iOS oder Android?
iOS.
Facebook oder Instagram?
Instagram.
WhatsApp oder anrufen?
WhatsApp.
Fleisch oder vegetarisch?
Fleisch.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Keine Wurst.
Bio oder regional?
Regional.
Flugscham oder Zugstolz?
Weiter.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Optimist oder Realist?
Realist.
Fernsehen oder Netflix?
Netflix.
Lesen oder Schreiben?
Lesen.
Buch oder E-Book?
Buch.
E-Book oder Hörbuch?
E-Book.
Bach oder Beethoven?
Bach.
Bei Rot oder bei Grün?
Bei Rot.
Rot oder grün?
Grün.
Gelb oder schwarz?
Gelb.
Spahn oder Merz?
Weiter.
Söder oder Merkel?
Söder.
Trump oder Putin?
Weiter.
Okay, noch einmal. Luther oder Zwingli?
Luther.
Katholisch oder christlich?
Christlich.
Gebetshaus oder Kloster?
Gebetshaus.
Meer oder schön?
Schön.
Flame Academy oder Daniel Academy?
Flame Academy.
Beten oder Lobpreisen?
Beten.
Wow. Wir sind durch, du hast es geschafft.
Cool. Ich hab einmal noch weiter frei.
Ja, du hättest noch einmal, sehr gut. Zur letzten Frage. Warum glaubst du, hat Lobpreis heute einen so großen Stellenwert? Also jetzt egal ob Bethel oder Gebetshaus, Gebet ist heute ganz, ganz eng mit der gemeinsam gesungenen Anbetung in der Musik verknüpft. Warum ist das so?
Ja, da gibt es zwei empirisch nachweisbare Gründe. Das erste, wir leben in der am stärksten musikalisierten Generation der Menschheitsgeschichte. Wir sind von Musik umgeben wie noch keine Gesellschaft zuvor. Und das zweite ist, ich glaube, wir leben in einer Kultur seit den 68ern, seit Woodstock, die Musik zum Lebensgefühl gemacht hat und wo es für jeden Menschen zunehmend natürlich ist, sein Lebensgefühl einerseits von Musik prägen zu lassen, andererseits ist durch Musik auszudrücken. Das trifft für junge Christen nicht anders zu, wie für einen Metal-Fan, der auf Wacken geht oder einen Hip-Hopper. Selbstverständlich hat ein Christ heute auch ein musikalisches Setting, in dem er sich bewegt. Das heißt, er betet genauso musikalisch, wie er auch musikalisch Schluss macht, mit einer Schlussmach-Playlist auf Spotify oder sich verliebt mit dem passenden Song dazu. Musik begleitet alles an uns, ist die Luft, die wir heutzutage atmen und schlägt sich im Gebetsbereich in der Worship-Kultur nieder.
Ja. Ich mache einen kleinen Sprung jetzt zu dir als Person und würde gerne mal in deine Kindheit-Jugend gehen wollen. Du hast schon öfter gesagt, dass du als Jugendlicher schon anders warst, dass du anti-Mainstream und dass du mit schrägen Klamotten rumgelaufen bist und. Wie würdest du deine Kindheit innerhalb der Familie betrachtend beschreiben?
Ja, ich bin ein Mittelkind von dreien, ne? Und habe zwei Jungs, zwei Brüder. Und als Mittelkind muss man immer ein bisschen seinen Platz finden. Und da gibt es die totalen Rebellen und dann gibt es die Angepassten. Und ich habe eher ein bisschen innerlich mein Ding gemacht. Also ich war nicht der ganz krasse Rebell, aber ich habe halt meinen Lebensmittelpunkt schnell auch außerhalb der Familie gefunden, in Freunden. Ich hatte eigentlich eine überwiegend eigentlich schöne und harmonische Familie, aber es gibt ja nichts ohne Krisen. Und für mich war so ein inneres, wo passe ich hin, schon immer eine Frage. Und so habe ich mir sehr stark in meiner Peer Group und auch in meinem Anderssein, in meinem Hippie-Sein, in meinem schräge Sachen machen, so mein Feld gesucht, wo ich reingepasst habe. Das würde ich schon sagen, dass mich stark geprägt hat.
Wie war der Erziehungsstil deiner Eltern?
Meine Eltern sind 68er, fanden Summerhill ganz toll und waren tendenziell anti-autoritär und sehr libertär und frei. Also ich habe da eine sehr freie Luft geatmet. Lustigerweise übrigens auch in dem Kloster, wo wir in Gottesdienst gegangen sind und in der Schule, also unter Kloster stellt man sich da oft was anderes vor. Da gab es einen Professor für Altsyrisch, einen anderen für Philosophie, es gab super Musikunterricht, es gab super Orchester. Also es war eigentlich eine sehr offene Welt, wie ich erlebt habe. Ich habe sehr viel kulturelle Förderung erlebt, hatte einen privaten Kunstlehrer, wir waren auf Reisen. Und meine Eltern haben sich selber im Laufe der 80er, man würde sagen, bekehrt so. Und dadurch hat der Glaube mehr und mehr Rolle in unserem Leben gespielt. Und das war im Rahmen von der charismatischen Erneuerung, was ich aber auch eher als interessant und jung erlebt habe. Also die Lieder, die da gesungen wurden. Ich habe erstmal noch keinen Zugang gefunden, so als Kind und als Teenager. Und natürlich fand ich Kirche und Religion alles auch langweilig, so dass ich auch da meinen eigenen Weg finden musste. Aber ich habe von meinen Eltern ziemlich viel Förderung mitbekommen in vielen Bereichen.
Was sagen deine Eltern heute zum Gebetshaus?
Ich denke, die sind sehr froh, Teil von dem sein zu dürfen und finden es gut. Mhm.
Ihr selber, deine Frau und du, ihr habt vier Kinder. Was ich nicht wusste, ihr hättet heute auch zu siebt sein können. Euer Sohn Simon kam mit 20 Wochen zu früh und lag nach einer Not-OP dann tot in deinen Händen, wie du sagst. Also als zweifacher Vater selbst kann ich das etwas nachempfinden, wie furchtbar das gewesen sein muss. In deinem Buch hast du es nur kurz erwähnt. Ich frage mich, wie hat dich das geprägt?
Mich hat es schon sehr geprägt. Also ich würde sagen, es ist eine von den vielleicht drei leidvollsten Situationen in meinem Leben. Ich habe noch zwei andere oder so, die ich nennen würde. Und also ich würde fast sagen, das Tiefste ist diese Erkenntnis, dass nicht alles aufgeht. Und dass ein Rätsel bleibt. Ich habe ja noch ein Buch geschrieben, das heißt Gott ungezähmt, wo ich stärker auch die rätselhafte, ich habe dann auch den
da Tod. Da hast du auch von dem Tod deines besten Freundes geschrieben.
Genau. Ja. Das wäre eine zweite von diesen Erfahrungen. Ich glaube, das Problem am Leiden ist, dass es halt eben keinen Sinn hat. Es wäre ja so wunderbar, wenn man sagt, alles Leiden sind. Ja, nein, im Leiden ist was, wo man denkt, das ist sowas von komplett unsinnig. Und zu sagen, du kannst auch viel beten und viel mit Gott machen und es bleiben aber Sachen, die nicht aufgehen, das hat mich schon erschüttert und nachhaltig geprägt. Und das Zweite, da haben auch meine anderen Kinder mitgeholfen, aber der Wert des menschlichen Lebens, auch die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und auch der Wert der Kindheit, der wird mir von Jahr zu Jahr schon immer noch wichtiger. Und da bin ich halt in großer Sorge, wohin unsere Gesellschaft sich entwickelt, weil es sind die verletzlichsten und wichtigsten Lebensphasen, sind eigentlich die frühesten Monate und Jahre. Und die zu schützen und denen den optimalen Halt zu geben, dass Menschen gut gedeihen können, das müsste für eine Gesellschaft eine ganz, ganz hohe Priorität sein, weil das ist die Zukunft. Und da bin ich in Sorge, dass wir das aus dem Blick verlieren.
Was lässt dich in Sorge kommen?
Die politische Entwicklung, die finanzielle Entwicklung, die damit einhergeht und meine...
Kannst du das ein bisschen konkreter benennen?
Ja, einfach, es ist sehr, sehr, sehr unangesehen, heute für Kinder zu Hause zu bleiben. So, die jungen Frauen, die ich kenne, meine eigene eingeschlossen, die sagt, ihr ist es eine Priorität, sie will wirklich in diesen Lebensjahren ganz für die Kinder da sein, die bekommen komische Kommentare. Und wir haben eine einseitige politische Förderung von dem Lebensmodell der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass jeder die Förderung und die Freiheit haben sollte, so zu leben, wie er möchte. Aber Frauen, die für ihre Kinder zu Hause bleiben, werden steuerlich und von den staatlichen Bezuschussungen her benachteiligt und haben langfristig bedeutend weniger Einkommen. Und das sehe ich ein Problem. Wir haben auch de facto, auch einfach wie durch Inflation und durch ähnliche kalte Progression, durch ähnliche Phänomene und Steuerlast, sich das Einkommen verändert. Selten nur noch die Möglichkeit, dass ein junges Paar von einem Gehalt leben kann. Das war in der Generation meiner Eltern und erst recht meiner Großeltern völlig anders. Da war es einfach normal, dass eine Familie mit zwei oder eher drei oder sogar vier Kindern ohne weiteres ein Haus kaufen und sogar innerhalb einer vernünftigen Zeit abbezahlen konnte, wenn ein Ernährer, in der Regel der Mann, ein normales Einkommen hatte. Das ist das Lebensmodell von meinem Großvater. Und da kam eine Entspannung und ein Frieden ins Haus. Also nochmal getrennt von der Frage, ob es besser ist, wenn der Vater oder die Mutter zu Hause bleibt, ist nämlich dem nachgeordnet. Da haben wir gesellschaftlichen Trend, der grundsätzlich beide Elternteile zum Arbeiten zwingt, und zwar Vollzeit. Und also ich habe vier Kinder. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Respekt vor der Arbeit, Kinder zu erziehen und für Kinder da zu sein. Und zu sagen, okay, wir geben das an staatliche Stellen ab. Also ich mache ein ganz skurriles Beispiel. Meine Frau ist Erzieherin. Ja? Mhm. Das heißt, ihr Job ist es, Kinder zu erziehen. Wenn sie unsere Kinder im Alter von einem halben oder einem Jahr oder zwei Jahren oder in die Kita gegeben hätte, dann hätte sie selber angefangen zu arbeiten und hätte andere Kinder betreut, hätte dafür ein Gehalt bekommen und den Kita-Platz für 1.000 Euro im Monat hätte der Staat bezahlt. Der Effekt ist aber, dass meine Kinder nicht von meiner Frau, von ihrer Mutter betreut werden, sondern von jemand anderem. Und sie betreut auch andere Kinder. Da denke ich, krass, dieses Lebensmodell wäre dem Staat einiges wert. Da geht richtig Geld rum, da werden Steuern bezahlt. Die Situation, dass unsere vier Kinder von meiner Frau, die zu Hause ist, betreut werden, kostet dem Staat nichts, generiert natürlich auch keine Steuern und war für uns der viel entspanntere und bessere Weg. Also ich bin natürlich der Meinung, dass jeder Mann, jede Frau komplett frei sein sollte in der Wahl. Aber wir haben definitiv einen gesellschaftlichen Trend, dass das zum Normalfall wird, dass in den ersten Lebensjahren wir Kinder schnell weggeben in die Obhut anderer. Und ich glaube, das ist ein bedrohlicher Trend.
Also du hast jetzt den Punkt auch mehrfach angesprochen mit steuerlich. Ne? Zu sagen, irgendwo ist da ein Hebel bei diesem steuerlich, um gewisse Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit hervorzurufen.
Ja.
Schaffst du es in einfachen Worten? Also ne, das ist ja so ein Thema, da könnte man ganz schnell jetzt vom Hirn her abschalten und sagen, du, das ist mir zu komplex, ich verstehe es eh nicht. Ja, ich finde es doof, aber ich verstehe es nicht. Also vielleicht hört ja auch jemand zu, der sich politisch engagieren möchte zum Beispiel. Ja. Also was ist dieses Steuerliche, was liegt da drin?
Ja, das Steuerliche liegt, da müsste man mehr Experte sein. Mhm. Ich denke generell vom Zielfoto her, müsste es einem Staat mindestens genauso recht sein, wenn ein Elternteil, wenn die Mutter zum Beispiel, das ist ja meistens dann die Mutter, für Kinder jahrelang zu Hause bleibt, als wenn sie arbeitet. Ich glaube, entwicklungspsychologisch, bindungstheoretisch wäre das das Beste. Also ich denke stark von der Psychologie her. Ich glaube, das ist das Beste und Stabilste für Kinder. Und das sollte ein Leitbild für Familienpolitik sein, das mindestens gleichwertig ist gegenüber der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Einfach der Möglichkeit, ihr könnt einfach pausieren. Du musst nicht arbeiten. Wir als Staat wollen das schützen. Und ich empfinde es als eine Ungerechtigkeit, dass Kita-Plätze, also jemand anderer betreut mein Kind, finanziell gefördert werden. Wenn die Mutter sich entscheidet, ihr eigenes Kind aber zu betreuen, wird es finanziell nicht gefördert. Der Kita-Platz kostet 1000 Euro, den bezahlt der Steuerzahler, den bezahlt der Staat. Wenn ich mein Kind selber betreue, fallen ja keine Kosten an und das ist meines Erachtens eine ungleiche Förderung von einem der beiden Lebensmodelle, nämlich jenem, wo ich mein Kind in die Kita gebe.
Also man spürt, dass dir das ein Herzensanliegen ist, auf jeden Fall. Ich würde gerne auch nochmal auf die Rolle von dir und deiner Frau in Bezug auf das Gebetshaus eingehen wollen. Erstmal vielleicht nochmal diese finanzielle Rolle passt ja insofern ganz gut. Ihr nehmt kein Geld von Staat, Kirche oder einem Arbeitgeber in Anspruch. Also ihr lebt von dem, was Menschen euch schenken, von Spenden. Mich hat das an den deutschen Missionar Georg Müller erinnert.
Ja, genau.
Wie kamt ihr darauf, dass ihr diesen Weg gehen wollt?
Tatsächlich war Georg Müller ein wichtiger Inspirator. Ich würde das als Anruf Gottes bezeichnen. Also sowas sucht man sich nicht aus. Aber als wir 2006 im Begriffe waren, eben diesen Übergang zu machen, ich habe an der Uni da gearbeitet, eben das Gebetshaus aufzubauen, haben wir überlegt, wie wollen wir das handhaben? Und ich hatte das starke innere Empfinden, dass wir uns vollständig auf die Versorgung Gottes verlassen sollen. Und ich glaube, das war der richtige Schritt und das ist auch bis heute. Also bis heute auch meine Honorare oder wenn ich als Sprecher irgendwo bin oder von Büchern, das ist nicht das, wovon ich lebe. Das macht mich auch innerlich frei zu sagen oder abzusagen, sondern wir haben einfach Unterstützer, die uns monatlich unterstützen, dass wir das tun können. Und darüber hinaus leben wir von Wundern. Also wir haben heute Morgen in unserem Briefkasten 1000 Euro gefunden. Es war heute Morgen und wir wissen nicht von wem. Und so leben wir. Also wir laufen auch nicht rum und betteln oder sagen irgendwie, wir müssen so, sondern wir tun das, auch meine Frau, was wir glauben, was unser Auftrag ist. Und ich sage nicht, dass dieser Lebensstil jetzt irgendwie der optimale ist und für alle, aber wir hatten das Gefühl, dass wir es so tun sollen. So leben wir seit 14 Jahren von Wundern.
Wow. Wäre auch meine nächste Frage gewesen, dass es nicht für alle ist, dachte ich mir, dass du das so sagen würdest. Aber würdest du dir wünschen, dass mehr Christen vielleicht diesen Weg auch in Erwägung ziehen würden?
Also, naja, ich würde mir wünschen, dass mehr Christen ihre Herzensentscheidungen nicht in erster Linie von Finanzen abhängig machen. Ich glaube, dass Finanzen meistens gar nicht das Problem sind. Also wenn es ein finanzielles Problem gibt, dann ist es oft nur das Indiz für ein tiefer liegendes Problem. Und wir Deutsche sind schon sehr ängstlich, was Finanzen betrifft. Das ist skurril, weil wir ein sehr, sehr wohlhabendes Land sind. Aber ich befürchte, dass viele Menschen, wenn sie überlegen, was soll ich mit meinem Leben tun, welche Ausbildung soll ich machen, soll ich das tun oder das tun, ist die Frage, wer soll das bezahlen, wie geht es finanziell, oft gleich die erste. Und es muss eine Frage sein, aber bei weitem nicht die einzige.
Würdest du für dich oder für euch als Ehepaar, würdest du sagen, ihr seid finanziell freigesetzt?
Auf jeden Fall. Also wir denken nicht an das Thema. Für mich spielt Geld keine Rolle. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich habe kein Problem damit, von wenig zu leben. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich viel Geld bekomme, wobei ich glaube, ich eher im unteren Durchschnitt bin. Aber wir haben immer Geld gehabt für das, was wir brauchen. Wir haben auch immer aber freigebig weggeben können. Und deswegen fühle ich mich extrem freigesetzt von dem Thema.
Deine Frau Jutta und du, ihr habt das Gebetshaus Augsburg vor bald 14 Jahren gegründet.
Ja.
Das war Dezember 2005?
Ja, wir haben im Dezember 2005...
Das habe ich nicht so hundertprozentig rausfinden können.
Wir haben im Sommer 2005 eine erste Gruppe von Leuten zusammengerufen. Im Dezember 2005 gab es ein erstes Treffen. Wir haben dann ein e.V. gegründet im April 2007. Also vorher war es eine Bewegung mehr und sind dann nach Augsburg gezogen. Also so ist die Frage, was zählt man genau?
Ja, okay. Genau, weil das heißt, die Bewegung und der Gedanke ist aus München heraus entstanden nach Augsburg.
Richtig. Wir waren in München. Wir waren in München damals, war noch nicht klar, wo wir überhaupt hinziehen. Und dann hat sich Augsburg abgezeichnet.
Ja. Wenn du jetzt heute da drauf blickst und zurück an die Anfänge denkst, bei wie viel Prozent eurer ursprünglichen Vision befinden wir uns?
Bei 150. Weil die Vision war am Anfang wirklich nur diesen einen Ort zu schaffen, wo Tag und Nacht gebetet wird, wo junge Leute hinkommen können, ausgebildet und inspiriert werden können. Da waren wir 2011. Und wir haben ja, also eine Vision ist ja immer nicht für ewig, sondern die wächst auch weiter, die verändert sich. Und ich bin persönlich gerade in einer Weichenstellung, dass ich habe jetzt ein Leitungsteam von 4 Leuten, die das Gebetshaus eigentlich leiten. Das heißt, ich bin aus der operativen Leitung des Gebetshauses mehr und mehr raus und baue eigene Projekte auf, die dann stärker mit diesem Thema nochmal zu tun haben, was du vorher genannt hast, Philosoph des gelingenden Lebens, noch einfach stärker im bildenden Bereich oder in den Dialog auch mit der Gesellschaft zu treten. Wie wollen wir überhaupt leben? Wie sieht gelingendes Leben aus? Und das für mich aus der Perspektive von dem, was ich glaube, aber anschlussfähig an das, wo wir als Gesellschaft gerade stehen.
Welche Rolle spielt deine Frau bei dieser Vision damals und heute?
Meine Frau hat damals, also wir haben 2004 unser erstes Kind bekommen und ihr Schwerpunkt war immer wirklich unsere Kids. Also sie hat immer unterstützend mitgewirkt. Meine Frau ist nicht so ein Alpha-Tier wie ich. Also sie war unterstützend immer sehr, sehr stark dabei, ist auch weiterhin im Vorstand und war immer da als eine wichtige Säule, hat aber auch mittlerweile ihren eigenen Dienst und ihre eigenen Projekte, die sie macht, außerhalb des Gebetshauses.
Was macht sie so?
Sie begleitet eine Frauenarbeit. Sie spricht auch manchmal bei Konferenzen, sie coacht Leute. So, das ist, das ist ihr Thema.
Hat euch Corona ins Gebetshaus zurückgeworfen?
Nein. Corona hat uns fokussiert und uns gezwungen, Digitalisierung noch konkreter zu denken. Und wir haben es bedauert, dass wir einfach eine Konferenz absagen mussten, die schön und viele Gäste nicht kommen konnten, aber es hat uns auch auf eine gewisse Weise geerdet und fokussiert. Trotzdem bin ich froh, wenn sie wieder vorbei ist.
Zum Gebetshaus nochmal. Also je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich irgendwann gefragt, ist das eine Art modernes Kloster und die Missionare sowas wie moderne Mönche?
Also die Antwort ist ja, genau ist es. Ich bin ein ganz großer Fan auch von den alten Klöstern und ich glaube, die brauchen wir auch. Wir könnten es niemals ersetzen, dafür sind wir viel zu fluide und so. Aber ich bin ganz tief geprägt lebensgeschichtlich von Klöstern, die ich besucht habe oder wo ich gelebt habe auch. Und da ist was Monastisches, was hier auch neu entdeckt wird, ja.
Bei all den Erfolgen mit Gebetshaus Augsburg, mit den Konferenzen Mehr, Schön etc., was war dein größter beruflicher Misserfolg? Also wo lagst du mal so richtig krass daneben?
Ach, schon ganz oft. Ich glaube, ich würde zwei Sachen nennen. Es gibt Menschen, zu denen ich zu hart war. Ja? Also wenn du ein junger Leiter bist, dann hast du viele Mitarbeiter und so, du musst Entscheidungen treffen. Es gibt Situationen, wo ich zu hart war, würde ich sagen. Zu sehr Leiter, zu wenig Hirte. Und zweitens, trotzdem habe ich manche Projekte oder so oder auch Zusammenarbeit mit manchen Mitarbeitern zu schnell, einfach zu unstrukturiert angemacht und habe dadurch viel Stress verursacht. Aber das ist halt auch eine Alterserscheinung, jetzt bin ich 41, das Gebetshaus angefangen zu leiten, da war ich, weiß nicht, 27, macht man halt auch manche Fehler, aber ich habe schon Fehler gemacht, ja.
Aber gab es auch Projekte, die du mal groß geträumt hast und dann irgendwie ein Jahr später doch wieder eingestampft hast oder also ne, Mehr, Schön, Flame Academy, Daniel Academy, Punkt, 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 da ist ja eine Menge jetzt entstanden.
Ja, nicht im ganz großen Stil. Wir hatten ein großes Bauprojekt, das wir geplant hatten, wo aber der Verkäufer dann abgesprungen ist und wo wir bis heute dran warten. Also das war ein bisschen, es hieß Mission Campus und wir konnten nur einen Teil davon realisieren. Der andere Teil ist auf der anderen Straßenseite und da warten wir noch. Aber dass ich aktiv ein Projekt ganz groß gestartet hatte und dann einstampfen musste, eigentlich nicht. Manche Sachen werden halt nicht genauso groß, wie man denken würde. Dafür werden andere größer, als man denkt. Das gehört aber dazu.
Schönkonferenz. Ja. Vor 2 Jahren die erste. Ich war dabei.
Ah, wirklich? Yes. Schön. Hat sie gefallen?
Sie war sehr schön. Wirklich. Also ich wäre auch dieses Jahr wieder als Teilnehmer mit dabei gewesen. Als ich in deinem Buch In meinem Herzen Feuer von dir gelesen habe, da ist mir sofort klar geworden, wie offensichtlich, wie naheliegend diese Schönkonferenz für dich gewesen sein muss. Auch wenn du sie nach der Mehrkonferenz erst initiiert hast. Also du sprichst ständig von Schönheit. Was scheinen wir Christen in den vergangenen Jahren in Bezug auf Schönheit übersehen zu haben?
Also unter wir Christen ist natürlich die Frage, wenn du jetzt die evangelikale Bewegung denkst, wahrscheinlich meinst du die. Über die könnte ich antworten, in den Großkirchen.
Ja, lass uns über die reden, genau.
Genau, weil in den Großkirchen ist ein sehr großes Verständnis für Architektur und für wertige Schönheit in vielen Bereichen für klassische Musik erhalten geblieben. Ich sage es mal ganz banal, ganz konkret, geh in ein normales Gemeindezentrum, das in den letzten Jahrzehnten gebaut wurde, also in egal welcher Konfession, und die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach lieblos und hässlich aussieht, teilweise ist relativ hoch. Oder dass die Kunst, die dort hängt, irgendwie gut gemeint ist, aber minderwertig. Also ich sage das überhaupt nicht mit einem bösen Herzen, sondern jetzt ist die Frage, wenn du fragen würdest, was haben die Christen versäumt? Ich sehe zwei oder drei Sachen. Das eine ist, es gibt einfach oft ein Sparsamkeitsdenken, das sehr funktionalistisch einfach agiert, ne? Wo einfach, wo das Thema, was ist wirklich schön, einfach nachgeordnet ist. Wir denken erstmal, es muss funktionieren. Das ist zweitens oft verbunden mit einer ganz, ganz, ganz eigenartigen Abscheu vor Exzellenz. Also ich mache mal ein Beispiel. Du hast einen Gemeindeabend und die Frage ist, wer soll da einen musikalischen Beitrag machen? Und es gibt ganz oft Herangehensweise, na jeder, der will, darf. Wenn jetzt jemand sagen würde, was wir machen, Vorspiel und wer es am besten kann, der darf, dann hätte man Leute, die sagen würden, boah, das ist ja total undemokratisch, das ist ja gemein. Das Problem ist, durch das entsteht eine Negativspirale der Exzellenz. Das bedeutet, wenn jemand etwas tut, was er einfach nicht gut kann, werden andere Leute, die irgendwas auch nicht gut können, ermächtigt und inspiriert, das nächste Mal auch was zu tun, was sie nicht gut können. Und Leute, die das Gleiche gut können, zum Beispiel jemand, der musikalisch ist und hört, der Typ kann überhaupt nicht singen, der wird davon abgeturnt, der wird vertrieben. Das ist die Negativspirale von Exzellenz. Die Positivspirale von Exzellenz ist ein Nein zur Menschenfurcht. Das sagt nämlich, ich riskiere, dass Jesus sagt in Johannes 6, wollt auch ihr gehen, ich riskiere, dass Leute gehen. Ich sage, bei uns spielt aber nur jemand, der das irgendwie auch kann. Und bei uns spricht nur jemand, der das irgendwie auch kann. Bei uns kocht nur jemand, der das auch irgendwie kann. Das geht davon aus, dass jeder Mensch irgendwas kann. Was höchstwahrscheinlich auch stimmt. Aber nicht jeder kann alles. Und die positive Spirale von Exzellenz ist, du gehst hin und denkst, boah, der kann das ja wirklich. Dann will ich in meinen Gaben auch rausfinden, was ich kann. Wenn jemand kommt, der musikalisch ist, geht da rein und sagt, boah, die singt ja wirklich gut. Denkt, die haben ja ein Niveau. Dann entsteht eine positive Spirale der Exzellenz. Und das ist in vielen Bereichen nicht der Kurs, den die Kirchen gegangen sind der letzten Jahrzehnte. Und einen dritten Bereich, den ich noch nennen würde, ist, wir haben oft Angst vor dem Kontakt mit, ich sag mal, dem säkularen Markt. Das trifft auf jeden Fall ganz stark zu für viele fromme Menschen, für viele sehr gläubige Menschen, auch für evangelikale Menschen. Ich sag mal so, die studieren halt nicht an der Uni, sondern an einer eigenen Ausbildungsstätte, gehen wahrscheinlich auch weniger in Museen oder so, sondern gehen dann auf eine dezidiert christliche Veranstaltung. Wir haben ein bisschen wie eine Doppelkultur und die kann ich verstehen, die hat auch Berechtigung, aber die verhindert dann manchmal so einen gewissen Wissenstransfer.
Diese Positivspirale der Exzellenz, von der du sprachst, ist das quasi die Essenz auch der Schönkonferenz, was du damit bezwecken möchtest?
Das ist einer der Zwecke, ja. Ja. Ja, also überhaupt, aber auch auf der Meer, also Exzellenz klingt so hart, es klingt, weiß ich nicht, wie es klingt, wir versuchen natürlich auf der Meer eine Konferenz zu machen, die nicht nach christlichen Standards, sondern nach Standards von Kongressen die beste Produktion ist, die man machen kann. Das ist der Anspruch und das gelingt uns nicht immer, aber jetzt, also das war der Anspruch von Christen früher auch. Schau mal einen barocken oder einen gotischen Dom an. Die haben nicht gesagt, naja, es soll einigermaßen so gut sein wie eine andere Kirche, aber klar, das Münchner Rathaus ist noch schöner. Nein, das Münchner Rathaus ist auch barock, aber jeder würde sagen, naja, die Kathedrale von Reims oder von Köln, der Kölner Dom, das ist die höchste Kunst, die wir tun können. Die Vorstellung, dass wir für das, was uns am wichtigsten ist, nämlich unserem Glauben, auch die höchste Kunst vollbringen, das ist letztendlich naheliegend. Und wir versuchen es halt auf solche eigentlich banalen Sachen wie Konferenzen umzusetzen. Das gelingt ja sowieso nicht in jeder Hinsicht, aber als sagen, wir wollen eine Veranstaltung machen, die halt top ist, weil der Inhalt dem für uns auch entspricht. Und das Interessante ist, dass wir die Rückmeldungen dann aus dem säkularen Bereich bekommen. Also von Technikern oder so, die hinkommen und sagen, boah, ihr meint das ja ernst. Und dann eben nicht nur, boah, das ist dicke Klotz, sondern wir kriegen dann Rückmeldungen von den Technikern backstage, ihr geht irgendwie ganz anders miteinander um. Und da ist ein Spirit, da ist ein Flair, das kennen wir nicht von Veranstaltungen. Was ist das? Woher kommt das? Und dann sieht man auch mal einen Lichtmischer hinter seinem Lichtpult auf einmal weinen, weil er sagt, boah, er hat zum ersten Mal verstanden, was diese Botschaft eigentlich ist mit diesem Jesus. Also ganz im Ernst, wir erleben das ständig. Und es gibt schon eine Weigerung oft von Christen, über das Thema Exzellenz wirklich nachzudenken. Man hat Angst davor, dass man die Leute, die nicht so gut sind, zum Beispiel dann vor den Kopf stoßt. Und ich verstehe das. Aber man kann es auch andersrum sehen. Man kann sagen, nee, jeder hat irgendwas, wo er sich auch hinentwickeln kann und hinentwickeln will. Und wir sollten auch den Anspruch haben, Leute für was Höheres zu inspirieren, wo sie sich hinentwickeln können.
Einmal mehr sehr schön, schön gesagt. Gibt es einen Termin für die neue Schön schon? Oder?
Erstmal nicht. Ich überlege mir vielleicht, was noch Größeres zu machen, wo wir das Thema Schön noch mit ein paar anderen Themen kombinieren. Also es gibt vielleicht nicht 1:1 die nächste Schön. Das werden wir mal sehen.
hätte ich fast gesagt, schade, aber wahrscheinlich wird es dann noch schöner.
Mal sehen.
Im Gespräch mit Schein Deutschland, der Schülerarbeit vom Campus für Christus, da wurdest du als Living Legend, also lebende Legende gefeiert.
Das klingt sehr alt.
Ja, und du bist jetzt gerade knapp über 40. Bei wie viel Prozent siehst du deine Schaffenskunst?
Meine Schaffenskunst?
Wie viel mehr können wir noch von Johannes Hartl erwarten?
Oh, puh. Ja, also vielleicht bei der Hälfte. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht diesen Druck, ich muss mich nächstes Jahr neu erfinden oder sowas, sondern ich würde eher ganz bescheiden sagen, vor 20 Jahren habe ich ganz vieles von dem, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Und das war nicht alles eine Riesenvision, sondern es ist Jahr für Jahr weiter gewachsen. Und ich möchte eigentlich gern weiter treu sein in dem, was mir anvertraut wurde und glaube, dass es einfach noch ein bisschen weitergeht. Und ich würde gern noch ein paar Jahrzehnte leben, wenn es geht. Aber wenn nicht, das weiß man ja nicht.
Das wollen wir auf jeden Fall hoffen und glauben. Und die schöne Konferenz in größer. Du hast auch mal vom Burn Festival gesprochen. Wie sieht es damit aus?
Ja, das Burn Festival heißt Simsum Festival und wird im Sommer 2021 stattfinden. Also das ist ein Festival, wo Christen aller unterschiedlichen Färbungen und Konfessionen, Deutschland, Österreich und Schweiz, zusammen ein großes Teenager- und Jugendfestival machen, das gemeinsam größer sein soll als alles, was Einzelne alleine machen könnten. Und es wird in den ersten Augusttagen 2021 sein. Und in wenigen Wochen werden wir schon online gehen mit Ticketverkauf und allem.
Wow, cool. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt exklusiv schon mal ein paar Infos vorab bekommen.
Ja, ist aber ziemlich die Ersten.
Sehr gut, richtige Frage gestellt. Unser Treffen mussten wir Corona-bedingt schon einmal verschieben. Ich finde, ihr habt einen sehr würdigen Ersatz gefunden, nämlich genau an dem Tag fand dann auch Deutschland betet gemeinsam statt.
Ja, genau.
Also wirklich eine ganz, ganz große Sache. Und das war auch der Tag, an dem sich der Coronavirus in Deutschland verlangsamt hat, oder?
Das stimmt, ja.
Ja, du hast selber gesagt, da kann man jetzt nicht direkt eine Korrelation herleiten, aber...
Ja, man kann das schon, aber dann ist es halt eine gläubige Deutung. Ne? Das okay. ist nicht in den Zahlen drin. Ja. Es ist einfach lustig, ne? Der 8. April kann man in jeder Statistik nachsehen. Das ist der Tag, wo es runterging in Deutschland und seither eigentlich ziemlich immer weiter runterging. Wir sind einfach total dankbar. Und da war ein Momentum drauf auf diesem Tag, auch wie Presse eingestiegen ist, wie Politiker eingestiegen ist, das uns sprachlos gemacht hat. Und das hat uns gezeigt Verschiedenes. Zum einen, wie groß das Bedürfnis von Menschen auch in solchen existenziellen Situationen ist, zu beten. Da waren nämlich, es waren ja etwa 1 Million Menschen, da waren viele dabei, die nicht in die Kirche gehen oder nicht gläubig sind und so. Und da in solchen Notzeiten stellen sich aber trotzdem existenzielle Fragen. Und da hat auch das Thema Gebet eine unglaubliche Funktion. Da geht es dann nicht um Lehrunterschiede, sondern wollen Menschen wirklich den Schrei ihrer Not zu Gott schicken. Und wie dann auch, das hat mich das Zweite, was mich besonders gefreut hat, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, natürlich Christen sowieso, über die christlichen Lage hinweg, aber dass es dann auch mal ganz unterschiedliche Mitglieder des Bundestags unterschiedlicher Parteien sagen, natürlich, das müssen wir jetzt unterstützen und da Zusammenhalt da ist und Künstler und so, das hat mich einfach gefreut. So, weil es gibt nicht nur das Schlechte, es gibt nicht nur die Zersplitterung der Gesellschaft, das ist ein Teil der Wahrheit. Es gibt aber auch viele Menschen, die zusammenarbeiten wollen, über Parteigrenzen, über Konfessionsgrenzen hinweg, und das fand ich sehr, sehr, sehr schön.
Du bist ja einer der tragenden Mitinitiatoren von Deutschland betet gemeinsam. Wie ist die Idee entstanden? Das muss ja alles super kurzfristig gewesen sein.
Das war super kurzfristig. Wir haben tatsächlich letzte Woche gefeiert erst. Das war ein geistlicher Eindruck, den eine junge Frau hatte, die mit mir befreundet ist, die gründet gerade das Gebetshaus München. Und die hat mir eine WhatsApp geschickt und hat mich gebeten, das im Gebet zu prüfen. Und ich kann nur sagen, da war eine Dringlichkeit drauf. Es war natürlich auch eine interessante Terminkollision, was eben der Abend, also Sederabend, das jüdische Pessachfest und das christliche Osterfest kommen beide zusammen. Das ist ja auch ein biblisch interessantes Fest. Also Pessach ist der Auszug aus der Gefangenschaft. Da gab es auch eine Plage oder da gab es Plagen. Und dann ist es natürlich das christliche Osterfest, die Auferstehung. Und es war, Deutschland war so gelähmt, es war ja mitten im Shutdown und einfach die Möglichkeit, nicht in Gottesdienst zu gehen. Also da kamen einfach Momente zusammen, wo es in mir geklingelt hat, dass das dran ist, wie man so schön sagt. Und es war tatsächlich genau 7 Tage hatten wir nur Zeit, das aus dem Boden zu stampfen. Das waren, ich glaube, die stressigsten 7 Tage meines Lebens, weil einfach Tag und Nacht Telefon geklingelt hat. Aber am Schluss, ja, etwa doch 100.000, wahrscheinlich bis zu 1 Million Menschen im Gebet versammelt zu haben und eben mit auf der Startseite von Focus.de, zweimal in der Bild-Zeitung ganz vorne mit drauf, alle großen Zeitungen darüber berichtet und eben Politiker von höchstem Level vorne mit dabei. Das hat uns einfach total gefreut.
Ja, wir kommen leider langsam schon zum Ende. Ich könnte mich gerne noch lange mit dir weiter unterhalten, aber zwei Fragen habe ich noch. Du hast in einem sehr lesenswerten Text nach dem Willow Creek Kongress auf die Ernsthaftigkeit des Virus aufmerksam gemacht. Und ich selbst beobachte, wie sehr Corona uns Christen nach den großen Themen Flüchtlingen und Klima zu spalten droht. Mhm.
Ja.
Wie bewertest du diese Situation geistlich?
Also erstmal, ich möchte ein großes Ausrufezeichen hinter das setzen. Alle drei Themen, die du jetzt genannt hast, sind so vergiftet oder im Sinne von, da wird so viel Pulver geschossen, dass es ganz schwer ist, noch nüchtern drüber zu reden. Und das macht mir viel mehr Angst als die Themen selber. Weil die Wahrheit ist, wahrscheinlich ist in all den Themen die Wahrheit ein bisschen diffiziler und irgendwo dazwischen. Und die Lagerbildung, nein, das ist halt immer ein gesellschaftlicher Fakt. Aber wenn die Lager nicht mehr miteinander reden können, dann wird es sehr, sehr, sehr gefährlich. Und das sehe ich in all den drei Themen. Also das treibt mich tatsächlich um. Auch die Frage, welche Rolle nehmen die Medien und auf welchen Zug springen die auf und ist es dann noch erlaubt zu hinterfragen? Also das treibt mich in all den Themen um. Und es geht dann eher wieder auf so Themen wie Digitalisierung und wie, also geistlich, wie erhalten wir Christen uns eine innere Distanz abzuwägen, nicht aufzuspringen, weder auf Verschwörungstheorie Fake News noch auf alles zu glauben, wie halt einfach die überwiegende Mainstream-Berichterstattung in der Presse ist, sich da differenziert zu bilden. Und was Corona betrifft, hat es mich in erster Linie beschäftigt, wie, also ich habe es als meinen Auftrag erachtet, Menschen zu helfen, da gut durchzukommen. Und ich habe es nicht als meinen Auftrag erachtet, zu posten, wie ist der Virologe und was sagt der und wer hat Recht und was sollten die Politiker tun. Und ich denke, jeder Christ sollte sich sehr genau überlegen, an welchem Spielfeld habe ich welchen Auftrag. Denn diese Empörungskultur, die wir haben, über jedes Zeug unsere erste Meinung rauszuposaunen, rauszuposten, ist oft sehr unkeusch. Ist oft sehr viel weiser zu fragen. Thema Flüchtlingskrise. Es gibt so viele wahre Sachen, die man darüber sagen kann, aus unterschiedlicher Perspektive. Ich finde es viel fruchtbarer, welchen Akzent der Debatte soll ich setzen und für was übernehme ich dann auch Verantwortung? Und das wird sehr unterschiedlich sein. Der eine, der sagte, meine Verantwortung ist, ich bin hier zuständig für eine Familie aus Syrien und ich muss mich um die kümmern. Jemand anderer wird sagen, ja, ich bin Jurist und ich muss dafür sorgen, dass rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden und ich muss an diese Themen erinnern. Das sind beides ganz schön berechtigte Sachen. So, und wir können diese Komplexitäten immer weniger denken und es bereitet mir Sorge. Das war jetzt ein bisschen eine sehr globale Antwort auf deine Frage bezüglich Corona. Ich habe bei Corona noch einfach noch keine abschließende Meinung. Ich habe einfach nur durch die persönliche, also mein Bruder forscht auch in diesem Bereich, der ist Mediziner. Ich habe es von Anfang an ernst genommen. Ich habe es aber nicht genauso panisch ernst genommen wie ganz viele andere. Also ich war so ein bisschen dazwischen. Also meine erste Schätzung, weil ich habe eben, weil mein Bruder eben Virologie auch oder in dem Bereich forscht oder in der Pharmaindustrie forscht und ich selber in Quarantäne kam im Februar, habe ich mir damals einfach wissenschaftliche Papers aus der ganzen Welt schon über meinen Bruder schicken lassen, so Mitte Februar. Und lustigerweise, die haben auch schon gesagt, ja, Mortalität wahrscheinlich etwa 0,3, also schon nicht ganz ohne. Und haben einfach so gesagt, ja, grundsätzlich ist die Gefahr zu sterben relativ gering. Aber lokal, wenn es Engpässe im Gesundheitswesen gibt, kann das problematisch sein. Das waren damals die Einschätzungen. Und jetzt sieht es auch etwa so danach aus, dass es so ist. Also ich habe nie geglaubt, dass es irgendwie eine Mega-Killer-Pandemie wird. Aber ich fand trotzdem die Vorsicht geboten. Ob alle Maßnahmen der Regierung genauso notwendig waren, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nein, aber nachher redet sich immer leicht. Und ich habe so viel Mitgefühl und ich denke mir, Jens Spahn oder die Politiker, meine, in was für einer unfassbaren Stresssituation ist man da? Da redet man sich so leicht nachher zu sagen, hätte anders machen sollen. Da brauchen wir noch ein, zwei Jahre und können dann rückblickend evaluieren. Eine Sache habe ich gelernt, die Leichtfertigkeit, wie absolut pessimistische Endzeit-Szenarien rausgepustet werden, hat mich nachhaltig erschüttert. Also auch jetzt, kein Mensch weiß, ob eine zweite Welle kommt. Aber jeder redet so, als wüsste man, dass sie kommt und wer sie bestreitet, ist naiv. Also das habe ich die ganze Zeit auch gemerkt, auch im März und im April, wenn jemand nur ansatzweise was gepostet hat in die Richtung, vielleicht so können wir ja dann auch im Sommer im Urlaub, ja, also besonders auf Twitter, ne? Ah, du Naivling, du willst es kleinreden, das ist jetzt höchst gefährlich, dieses Jahr kannst du dir Urlaub abschminken, Kinder werden... Lauterbach hat gepostet, Kinder werden frühestens in einem Jahr wieder in die Schule gehen können und so. Und ich mir gedacht habe, das weiß keiner. Wie ein schönes chinesische Sprichwort sagt, prophezeien ist schwierig, besonders wenn es die Zukunft betrifft. So, die Leichtfertigkeit, wie negative Sachen gesagt werden, hat mich erschüttert, weil Negativität macht was. Die macht Angst, die schnürt die Kehle zu.
Ich war im Mai mit meiner Family 2 Wochen im Urlaub. War schön.
Na schau.
Ja, Schleswig-Holstein.
Ja, und mein anderer Freund war in Italien letzte Woche in Urlaub und wir werden im Sommer auch in Urlaub fahren noch. Und das hatten wir nicht gedacht im April. Und deswegen ist jetzt erstmal ein bisschen Dankbarkeit angebracht.
Wir haben über so vieles gesprochen und leider auch manches noch gar nicht anreißen können, was dich auch ausmacht. Eine Frage zumindest noch zu deiner musikalischen Seite, die mit Sicherheit auch sehr, sehr groß ist. Also du bist Komponist, spielst Klavier, singst leidenschaftlich gerne. Wie viel Zeit nimmt das Musizieren bei dir ein und wie viel Zeit davon übst du?
Momentan ganz wenig, aber in der Vergangenheit ganz viel. Ich hatte 11 Jahre klassischen Klavierunterricht mit 1 bis 2 Stunden üben jeden Tag. Und mein letztes musikalisches Projekt, das heißt Habitare Secum, das ist nur Klavier und E-Gitarre mit einem ganz tollen Künstler zusammen. Und da haben wir ganz wenig geübt. Das ist ganz aus dem Moment spontan rausgeflossen. Also momentan spiele und übe ich nicht so viel, aber in den Zeiten, wo diese musikalischen Projekte entstanden sind, war ich sehr intensiv drin. Also das zeigt ein bisschen, wie ich auch ticke. Ich habe Schwerpunkte auch in manchen Jahren, wo ich dann intensiver in was reingehe und es danach aber wieder ruhen lasse.
3 schnelle Fragen zum Schluss.
Ja.
Geborgt von Samuel Rösch, unserem ersten Podcast-Gast. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Wahrhaftigkeit.
Worauf kommt es an?
Nur auf die Liebe.
Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Mein Herz.
Vielen Dank, Johannes Hartle. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir, meine Freude.
Gleichfalls.
Schön.
Das war die 4. Folge von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne den Telegram-Kanal von IDEA abonnieren, dort einfach nach IDEA Spektrum suchen oder das letzte Königskinder-Video der neuen Porträtserie aus dem Hause IDEA auf YouTube anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.